Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Transsubstantion, Realpräsenz, Wandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi. Mal ehrlich, liebe Hörerinnen und Hörer, ist Ihnen das jemals leicht gefallen zu glauben? Ganz zu schweigen davon, es wirklich zu verstehen, was da in jeder Eucharistiefeier bei der sogenannten Wandlung geschieht? Vielleicht geht's Ihnen da wie mir. Verstehen kann man's kaum, nur glauben kann man's immer wieder neu, denn Christi Präsenz ist ja auch in meinem Ringen im Glauben tatsächlich erfahrbar und spürbar und eben ganz besonders durch und bei der Kommunion. Aber jetzt seien Sie nochmal ehrlich zu sich. Fällt Ihnen dieser Glaube an Christi Gegenwart in Ihrem persönlichen Leben immer leicht? Und wenn das schon bei Ihnen als Erwachsene so ist, jetzt kommt's. Genau das wird neunjährigen Drittklässlern in der Erstkommunionvorbereitung versucht zu vermitteln bzw. nahezubringen. Es scheint ja fast unmöglich zu sein. Transsubstantion für Drittklässler? Mancher Erwachsene kann dieses Wort nicht mal buchstabieren. Ich habe es auch vor der Sendung noch üben müssen. Da muss man also schon früher anfangen, als mit 9 Jahren Kinder an dieses Geheimnis heranzuführen. Mit so ein paar Stunden Religionsunterricht an den staatlichen Schulen oder ein paar Broschüren, die am Schriftenstand der Kirche ausliegen. Damit ist es ja wohl nicht getan. Unser Lebenshilfethema deswegen heute. Wir feiern Erstkommunion, Vorbereitung in der Familie. Zugeschaltet aus Altenmarkt ist uns dazu die Familienassistentin und Erstkommunion geprüfte sechsfache Mutter, Frau Bärbel Weidmann-Dach. Ich grüße Sie, Frau Weidmann-Dach. Willkommen in der Lebenshilfe.
Guten Morgen.
Sie sind 38 Jahre alt, geboren in Würzburg. Sie sind Sängerin, Regisseurin, Tontechnikerin, Mutter von 6 Kindern. Sie und Ihr Mann, Sie haben sich in Salzburg zu sogenannten Familienassistenten ausbilden lassen. Was macht denn eigentlich ein Familienassistent? Stehen Sie Eltern bei, wenn es schwierig wird, oder machen Sie Schreibkram für die? Oder was macht ein Familienassistent?
Ja, ich glaube, dass die Familienassistenten von Gott ihre ganz speziellen Aufgaben bekommen. Das wurde uns auch angeraten, uns da nicht zu sehr festzulegen, was das jetzt genau ist. Die einen halten Vorträge, die anderen gehen in Schulen, um dort Fragen zu beantworten. Andere machen wieder für Ehepaare. Ja,
was für Fragen beantworten die?
Alles, was die Ehe und Familie betrifft. Wir wurden 2 Jahre ausgebildet, hauptsächlich mit dem Familiares Consortio.
Was ist das Familiares Consortio?
Das hat Papst Johannes Paul II. Den Familien gegeben, ein Dokument, das wir durchgearbeitet haben und dazu viele Referenten gehört haben, die ganz speziell dazu gesprochen haben. Und im Laufe dieser Ausbildung hat jedes Paar so sein Thema entdeckt, wo wir uns dann weitergebildet haben und dann eben auch Vorträge drüber angefertigt und gehalten und ausprobiert haben.
Also Sie und Ihr Mann hatten einfach das Thema Ehe und Familie auf dem Herzen, haben sich dort in Salzburg an der sogenannten Schule der Liebe in Salzburg ausbilden lassen zu diesen Familienassistenten, basierend auf der Schrift Familiares Consortio von Johannes Paul II. Worum geht es da nochmal genau in Familiares Consortio? Kurzer Ausflug.
Ja, das ist ganz vielschichtig. Es betrifft eigentlich alles, was die Kirche zu Ehe und Familie zu sagen hat. Angefangen eben von der Hauskirche, wo die Kinder eben heranwachsen, bis dann hin über Ehe ganz speziell, also Ehesakrament und was sich daraus alles ergibt.
Und während dieser Ausbildung haben Ihr Mann und Sie rausgefunden, also unser Ding ist es vielleicht jetzt weniger in die Ehen reinzugehen, sondern mehr in die Bildung der Kinder, oder wie kann ich das verstehen?
Ja, ich denke, dadurch, dass wir 6 Kinder haben, ist es auf jeden Fall dran, die Bildung der Kinder genau unter die Lupe zu nehmen. Aber auch das andere, Ehepaare und so weiter, was der Herrgott mit uns vorhat, das wollen wir tun. Und das ändert sich ja auch ab und zu.
Frau Weidmann-Dach, wie viele Ihrer 6 Kinder haben denn schon die Erstkommunion gehabt? Sprich, wie fit sind Sie zum Thema Vorbereitung auf die Erstkommunion in der Familie?
Ja, wir haben das 3-mal jetzt schon hinter uns und die 4. kommt jetzt dann auch in das Alter.
Okay, auf fast jeder Website im Internet, da gibt es eine Rubrik, die nennt sich FAQ. Das heißt übersetzt Frequently Asked Questions, also häufig gestellte Fragen. Welches sind denn die FAQs von Kindern zur Erstkommunion?
Na, zunächst mal freuen sie sich natürlich, wenn sie in ihre Gruppen gehen. Und das ist ja so unterschiedlich. Ich habe ja schon in sehr, sehr vielen Gemeinden mitgearbeitet und mitgelebt durch meine vielen Umzüge. Und da gibt es wirklich, so wie die Mütter oder die Leute, die das dort machen, so sind dann auch die Vorbereitungen. Und das ist so unterschiedlich, dass man natürlich als Eltern auch die Aufgabe hat zu schauen, was erklären die euch denn da, was sagen die euch? Und das ist eine ganz spannende Sache dann. Manchmal muss man da auch einiges wieder gerade biegen oder eben auch ergänzen.
Also ja. Dazu später, wenn wir so sagen, Eltern beobachten den Erstkommunionunterricht ihrer Kinder und greifen nötigenfalls korrigierend ein. Dazu wollen wir ein bisschen später kommen, aber meine Frage war jetzt eher so die, Ihre Erfahrung mit Ihren eigenen Kindern, die jetzt schon die Erstkommunion durchlaufen haben, aber auch die Kinder, die Sie kennen, die noch vor sich haben. Was sind so die meistgestellten Fragen von Kindern, wenn so das Thema Erstkommunion ansteht? Was fragen die denn da?
Ja, ganz konkret ist es natürlich, das fängt schon viel früher vor der Kommunion an, wenn sie mit in die Kirche genommen werden und alle gehen zur Kommunion vor. Dann kommen die Fragen, was machst du da, warum kriegst du was, warum krieg ich nichts? Und dann sehen sie natürlich auch, dass sich danach die Leute hinknien und beten, was machst du da, was machst du jetzt gerade? Aber das beginnt schon lange vorher, vor der Erstkommunionvorbereitung.
Also ich erinnere mich, letzten Sonntag hat mich meine 2-jährige Tochter gebeten, sie will auch Brot essen, wie alle anderen, die da kommen. Also es fängt wirklich schon sehr früh an. Aber wenn die Kinder dann schon älter sind, also sie sind dann so in der 3. Klasse, 8, 9 Jahre alt, kommt dann nicht so die Frage, ja, wie bin ich jetzt, muss ich Jesus essen? Ich will doch Jesus gar nicht essen, der soll doch am Leben bleiben. Was sind da so die Fragen, wenn die dann schon ein bisschen größer sind und die dann kniffliger werden, die Fragen?
Das ist von Kind zu Kind ganz, ganz unterschiedlich. Also der eine macht sich darüber Gedanken, der andere nimmt es als ganz selbstverständlich und ein dritter macht einfach mit, weil alle mitmachen. Das ist, also hatten wir jetzt wirklich schon alle Haltungen dazu. Das muss man auf das Kind einfach angehen. Was ist deine Frage? Hast du Fragen?
Okay. Und was sind so die häufigst gestellten Fragen von Eltern, deren Kinder zur Erstkommunion anstehen? Weil die schwitzen doch vielleicht manchmal auch ein bisschen.
Ja, natürlich. Allerdings bekomme ich das natürlich nicht ganz so mit, wie jetzt vielleicht zum Beispiel Gemeindereferenten. Ich habe schon ein paar Erwachsene auf die Kommunion vorbereitet, beziehungsweise auf die Taufe. Und das war sehr spannend.
Also auf ihre eigene Taufe, auf eine Erwachsenentaufe.
Genau, okay. Taufe und die ganze Familie. Und das ist sehr spannend, wenn man zum ersten Mal dann sie mit in den Gottesdienst nimmt und die dann überhaupt keine Ahnung haben, was muss ich jetzt machen und jetzt sprechen alle und jetzt knien alle. Und dann kommen natürlich dann auch ganz speziell die Fragen, die dann eben eigentlich sich wahrscheinlich auch jeder Elternteil stellt, der jetzt nicht so mit der Kirche vertraut ist.
Also jetzt eben besonders für Eltern, die, was ich aus gut katholisch sein, ihre Kinder einfach zum Erstkommunionunterricht schicken, aber selber mit Kirche nicht wirklich was am Hut haben, aus welchen Gründen auch immer. Und dass diese Eltern dann vielleicht auch ein bisschen was mitkriegen davon, ist dazu Erstkommunion auch eine Möglichkeit?
Ja, das kommt natürlich auf die Gemeinden drauf an, was die draus machen. Ich finde es oft traurig, dass die Eltern gar kein Interesse haben und nur ihre Kinder schicken. Wobei ich es auch spannend finde, dass es Kinder gibt, die wirklich auch von sich aus, ohne dass die Eltern mitgehen, regelmäßig zur Kirche kommen und zur Kommunion wollen und getauft werden wollen. Und wenn man dann fragt, ja, macht dir das nichts aus, dass deine Eltern zu Hause sind? Nee, ich will das einfach, ja. Und die fühlen sich da wohl. Also das finde ich auch erstaunlich. Das kenne ich jetzt aus meiner Familie gar nicht so.
Frau Weidmann-Dach, ich muss jetzt zur Einleitung meiner nächsten Frage muss ich jetzt einen Text ablesen. Der ist nämlich aus dem Kodex des kanonischen Rechts zur Eucharistie. Das habe ich mir heute Morgen von der Website des Vatikan runtergeladen. Da steht im Kanon 897, das erhabenste Sakrament ist die heiligste Eucharistie, in der Christus, der Herr, selber enthalten ist, als Opfer dargebracht und genossen wird. Durch sie lebt und wächst die Kirche beständig. Das eucharistische Opfer, die Gedächtnisfeier des Todes und der Auferstehung des Herrn, in dem das Kreuzesopfer immer da fortdauert, ist für den gesamten Gottesdienst und das gesamte christliche Leben Gipfelpunkt und Quelle. Durch dieses Opfer wird die Einheit des Volkes Gottes bezeichnet und bewirkt, sowie der Aufbau des Leibes Christi vollendet. Die übrigen Sakramente und alle kirchlichen Werke des Apostolats hängen nämlich mit der heiligsten Eucharistie zusammen und sind auf sie hingeordnet. Soweit das Zitat aus dem Kodex des kanonischen Rechts. Also, wenn ein Thema so komplex ist, wie es da dargestellt ist, warum nicht dieses Thema Profis überlassen, wie Priestern, Religionspädagogen, Religionslehrern und Pastoralassistenten und Referenten?
Es wäre sehr zu wünschen, dass sie diese Profis das so machen, dass die Kinder alles wissen und alles glauben können, was sie ihnen erzählen. Aber das ist nun mal nicht so. Es ist, wie gesagt, ganz, ganz unterschiedlich. Ich kann mich erinnern, ich hatte Frühkommunion selber mit 5 Jahren.
Was ist die Frühkommunion? Ist das eine Sonderregelung?
Das ist eine Sonderregelung, wenn Kinder vor der Kommunion schon zur Kommunion gehen wollen.
Wer entscheidet das?
Das entscheidet natürlich der Ortspfarrer und die Eltern, wenn sie sehen, wie das Kind mit der Eucharistie, ob das schon die Reife hat, Jesus zu empfangen oder eben nicht. Bei mir war das selber eine ganz, ganz große Sehnsucht danach und ich habe das, dachte immer, wenn da vorne Jesus wirklich gegenwärtig ist und die Leute essen den, dann sind sie ja auch Tabernakel, dann sind sie ja auch heilig. Und es war für mich ganz, ganz ein ganz großer Wunsch, möglichst schnell Jesus auch in mich aufnehmen zu dürfen und Tabernakel zu sein.
Ab wann sind denn so nach Ihrer Erfahrung Kinder reif für so ein Thema wie Christi Leib in sich aufnehmen? Sie sagen, Sie waren es schon mit 5. Ab wann sind Kinder, oder ab wann kann man denn sagen, ein Kind ist reif dafür? Wenn jetzt Eltern überlegen, wäre vielleicht mein Kind schon vielleicht vor der Kommunion dran?
Also ich habe ein Kind, wo ich auch sagen würde, die hätte locker zur Frühkommunion gehen können und bei den anderen überhaupt nicht. Ich denke mal, das ist wirklich von Kind zu Kind ganz unterschiedlich. Bei uns hatte sich das ergeben, weil eben auch eine Erwachsenentaufe anstand und ich da einfach mitgegangen bin mit der Vorbereitung. Aber normalerweise jetzt so die Kinder, die ich kennengelernt habe, da hatte ich jetzt auch nicht das Bedürfnis, ein Kind früher hinzuschicken.
Verstehen denn Kinder schon, was in der Eucharistiefeier so geschieht? Was ist Ihre Erfahrung? 6 haben Sie.
Ja, manchmal. Einige ja, einige nicht. Ich möchte da nicht über einen Kamm scheren. Ich glaube, dass da auch jedes Kind oder manche gehen ja auch eben erst im Erwachsenenalter. Jeder geht seinen Weg mit Jesus und wir sollen da kein Urteil drüber fällen. Ich finde das sehr schön, dass wir so die 3. Klasse als Punkt haben, wo die gemeinsam vorbereitet werden. Aber jeder Mensch geht mit Gott und mit Jesus und mit der Erkenntnis und mit der Heiligkeit seinen eigenen Weg.
Ich meine, Sie sind ja selbst katholische Christin, stehen voll im Leben und wie jeder Christ nagt der Zweifel an Sie. Und Sie sind sich sicher nicht immer Ihrer Sache ganz sicher oder haben Glaubenszweifel. Und wie führe ich denn als Erwachsener mit all diesen Belastungen, die ich so auch habe in meinem Glauben, wie führe ich die denn, wenn ich selber schwer genug damit habe, wie kann ich denn da meine Kinder freudig da an dieses Ereignis auch ranführen? Weil Sie haben doch auch selber genug Fragen auch an Ihren Glauben. Jetzt spreche ich einfach mal die Mutter an.
Ja, also zunächst mal halte ich da mit Karl Valentin, die beste Erziehung nützt alles nichts, die Kinder machen uns doch alles nach. Den Weg, den ich nicht gegangen bin, den gehen meine Kinder eventuell, wenn ich Glück habe, aber ich muss doch selber mich betrachten, meine Fragen, meine Zweifel. Und ich habe die Erfahrung jetzt gerade auch mit unseren Erwachsenen, die zum Glauben finden, gemacht, dass sie die Erfahrung machen müssen. Ganz konkret, wie kann ich Gott erfahren, wie kann ich wissen, dass es ihn gibt? Und so eine Gewissheit, eine Glaubensgewissheit, die kann mir niemand mehr nehmen. Deswegen sind auch so viele Heilige lieber in den Tod gegangen, weil sie gesagt haben, das, was ich als Wahrheit kennengelernt habe, kann ich nicht leugnen. Es wär für mich nicht real.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem Thema: Wir feiern Erstkommunion, Vorbereitung in der Familie. Wir sind mitten im Gespräch mit Bärbel Weidmann-Dach. Sie ist Familienassistentin, Mutter von 6 Kindern. Und wir haben vor der Musikpause darüber gesprochen, ja, wie denn das so ist mit der Reife von Drittklässlern, von 9-Jährigen, ob die überhaupt schon reif dafür sind, die Erstkommunion zu empfangen. Frau Weidmann-Dach, wie ist so Ihre Wahrnehmung? Fällt es vielleicht Kindern leichter, dieses schwierige Thema Leib und Blut Christi präsent in Brot und Wein am Altar zu verstehen oder irgendwie mit dem Herzen zu verstehen? Fällt es denen leichter als uns Erwachsenen? Wie ist da Ihre Wahrnehmung?
Auf jeden Fall. Also wir glauben ja in Stufen. Am Anfang, Kinder sind ganz offen für das, was die Eltern sagen und hinterfragen nicht so viel wie dann später die Jugendlichen. Das heißt, das Herz ist auf und die sind ganz, ganz wie Schwämme, wenn man Antworten gibt. Und das, was sie nicht hören wollen, das überhören sie einfach. Das kommt dann später wieder. Und dann erst im jugendlichen Alter, wenn dann die großen Fragen kommen, dann kann man richtig, muss man ganz anders rangehen als bei Kommunionkindern.
Warum ist Ihrer Meinung nach so der, ich nenne es mal so, der offizielle Erstkommunionunterricht, den die Kinder dann in der dritten Klasse bekommen, warum ist der nicht ausreichend? Warum kann ein Kind nicht einfach da so einen Kaltstart hinlegen und sagen, so, jetzt hörst du was von Eucharistie und dann gehst du Erstkommunion?
Ich denke, dass es Kinder gibt, bei denen das durchaus genügen würde, aber es gibt bestimmt auch Kinder, bei denen es nicht reicht. Und ich denke mal, da muss die Kirche natürlich von hinten anfangen und alle mitnehmen, die noch nichts wissen, die noch keine Glaubenserfahrung gemacht haben, die noch auf der Suche sind. Und so kommen natürlich auch Leute, die jetzt zum Beispiel aus dem Osten noch gar nichts gehört haben, auch mit hinein in dieses, aha, da gibt es also Gott, da gibt es also Jesus, da gibt es also die Eucharistie, was ist denn das? Diese Fragen würden sonst ja gar nicht gestellt werden.
Also ist es schon so eine Art auch Familienkatechese?
Auf jeden Fall. Gerade Eltern kommen zu uns, die sagen, Mensch, ich möchte mein Kind auch zur Kommunion schicken. Gerade hier in Bayern ist es ja noch üblich, dass das alle machen. Und da möchte ich nicht irgendwie wissen, ich möchte einfach wissen, was macht ihr denn da und kannst du mir dazu mehr erzählen?
Ab wann fängt sozusagen das katholische Ehepaar sozusagen dann mit der Erstkommunion-Vorbereitung an? Ist das schon auf dem Schoß der Mutter?
Auf jeden Fall. Wir haben immer versucht, unsere Kinder von Anfang an mit in die Kirche zu nehmen. Das ging in manchen Gemeinden gut, in anderen war es sehr, sehr schwierig oder ging gar nicht. Das ist auch, da muss man wirklich auf die Suche gehen. Aber ich möchte da auch allen Eltern Mut machen, das ganze Thema locker anzugehen. Es ist doch so, dass wir die Kinder nicht, dass die uns nicht uns gehören, sondern dass die uns von Gott gegeben sind, dass wir für ihn Eltern sind und dass er durch uns wirken kann. Und mein Gebet ist oft, lieber Gott, ich habe keine Ahnung, was dieses Kind jetzt braucht oder wo es hängt, aber du musst es machen. Ich stelle mich einfach nur zur Verfügung, durch meinen Mund sprich und durch mein Gehirn denk, weil ich die richtigen Antworten ja gar nicht kenne, die dieses Kind jetzt speziell braucht.
Sie sprechen da auch von sogenannter aktiver und auch von passiver Erstkommunionvorbereitung. Was ist denn das aktive Erstkommunionvorbereitung und was ist passive Erstkommunionvorbereitung?
Also die aktive Vorbereitung ist wirklich, wenn es an die Kommunion geht, 8 Jahre, 9 Jahre, sich genau zu überlegen, was möchte ich machen, auch in Bezug auf das, was die Pfarrei zu bieten hat. Und die passive Vorbereitung ist wirklich von Geburt an oder schon vorher das Gebet, das Rosenkranzgebet, die Tischgebete. Es ist so süß, unser kleiner Einjähriger, der schon so seit die Gebete im Tonfall mitbeten kann, wenn die Worte noch nicht kommen. Oder unser Zweiter, der dann gebetet hat, Vater, du da, heili, geili, Amen. Das war so sein Gebet, voller Inbrunst. Und das ist wirklich total süß, wenn die Kinder da schon früh mitmachen können.
Also einmal mit Kindern schon beten. Ist es, wenn Ihr Kind sozusagen die Melodie eines Gebetes mitbetet, wie Sie es gerade beschrieben von einem Einjährigen, was geht da auch in Ihnen vor? Wenn Sie merken, hier, eigentlich betet das Kind ja die Melodie mit, Was geht da in Ihnen als Mutter vor und auch als ja zur Religion Erziehende?
Gut, ich kann natürlich nur meine Kinder beobachten und die sind sehr musikalisch und singen schon von Anfang an. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Familien oder Kindern ist, aber wenn ich mir so überlege, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem anderen Land aufwachsen würde, in Russland, und die Sprache nicht kennen würde, dann müsste ich auch wahrscheinlich erstmal über den Tonfall in diese Sprache hineinkommen und erst nach und nach würde ich vielleicht die Worte verstehen und dann nach und nach könnte ich auch den Sinn des Ganzen erkennen. Aber das ist doch ein Prozess, den wir in jeder Sprache gehen müssen. Aber das Herz kann ja von Anfang an auch dabei sein.
Das ist auch so der Punkt, liebe Hörerinnen und Hörer, wo Sie sich auch einklinken können in unsere Sendung. Also wenn Sie auch uns teilhaben lassen an Ihren Erfahrungen mit Ihren Kindern, wie das so war, mit ja ersten Gebeten sprechen und auch Fragen, die Kinder vielleicht zum Thema Eucharistie, Kommunion gestellt haben. Bin ich jetzt dann Kannibale oder sowas? Rufen Sie einfach an 089 517 008 008. Wenn Sie uns von innerhalb Deutschlands anrufen, von außerhalb Deutschlands, wählen Sie einfach vor 0049 89 517 008 008. Wir feiern die Erstkommunion Vorbereitung in der Familie. Wenn es da eigene Erfahrungen gibt, an denen Sie uns teilhaben lassen möchten, oder wenn Sie konkrete Fragen haben, ja Mensch, was kann ich da machen, dann rufen Sie doch an, da sind Sie herzlich eingeladen dazu. Jetzt also das eine, was Sie sagten, Frau Weidmann-Dach, ist Ihr Vorbild. Sie beten mit Kindern und wie ist es auch mit dem Erleben in der Kirche? Jetzt gibt's ja die Frage, es gibt die Kleinkindermessen, Krabbelgottesdienste oder dass die Kinder auch ja sozusagen in ein Amt mitgehen, wo der ganz normale Sonntagsgottesdienst, also nicht kindgerecht aufbereitet oder vielleicht verwaschen, stattfindet. Was ist also so Ihre Meinung dazu? Wo sind Kinder zur Vorbereitung auf die Erstkommunion, in welcher Art Gottesdienst sind die wohl am besten aufgehoben? Oder was spricht für das eine, was spricht für das andere?
Also meine Erfahrungen mit den Gemeinden sind so unterschiedlich. Und ich habe mir oft Gedanken darüber gemacht, woher kommt es? Warum sind meine Kinder in der einen Kirche ruhig, in der anderen hibbelig, in der dritten wollen die überhaupt nicht ministrieren? Was ist da eigentlich los? Und mir ist aufgefallen, zum Beispiel als wir in Medjugorje waren, mit den Kindern, dass die vorne mit allen Kindern vor dem Altar sich auf den Boden gesetzt haben.
Und Medjugorje, dann, Marienwallfahrtsort in Kroatien.
Ja, genau. Hm? Ich denke mal, das ist wahrscheinlich in vielen Orten so, dass die da einfach 2 Stunden ruhig sitzen konnten und sich wohlgefühlt haben. Oder auch ganz speziell in Thésée in Frankreich, wo der Frère Roger Schütz eine Gemeinschaft hat. Die Kinder, die durften um ihn rum sitzen. Und eine Mutter hat gesagt, sie hat so einen ganz unruhigen Sohn und sie fährt jede freie Minute fährt sie nach Thésée, weil ihr Kind dort Ruhe findet an seiner Seite. Und ich denke, dass das vielleicht ja die Heiligkeit dieser Menschen und dieser Orte ist, wo die Kinder zur Ruhe kommen, dass wir vielleicht in den Gemeinden uns auch fragen müssen, wenn die Kinder so unruhig sind, ob wir selber vielleicht mit unseren Gedanken, mit unserem Herzen woanders sind und unsere sensiblen Kinder das dann auch aufnehmen.
Also die Kinder wirklich als ganz feiner Sensor, als ganz feiner Messfühler, wie es denn so um die geistliche Substanz in einer Gemeinde bestellt ist? Meinen Sie das?
Zum Beispiel, ja. Mhm. Ich möchte jetzt kein Urteil drüber führen, ja, aber okay. Es ist einfach meine Beobachtung und da kann man ja mal hinschauen.
Wie ist so auch Ihre Erfahrung? Es gibt ja viele Gemeinden, wo es, ich sag's mal, den Luxus in Anführungsstrichen eines Kleinkindergottesdienstes nicht gibt, weil es einfach vielleicht personell in der Besetzung nicht geht. Und jetzt sind dann eben auch kleine Kinder im normalen Sonntagsgottesdienst drin und sind auch mal ein bisschen lauter. Und da dreht sich vielleicht mal jemand um und zischt einen an oder schaut einen bös an. Wie reagiert man denn da als Papa und als Mama?
Also ich weiß noch als Kind, wie ich mal angezischt wurde, wie weh mir das getan hat. Aber eigentlich hatte die Dame jetzt aus Erwachsenensicht ja recht, dass ich da vielleicht nicht ehrfürchtig war. Ich denke, das ist ein schwieriges Thema. Die Erwachsenen haben recht und die Kinder haben recht. Ich denke, wenn ich ein Kind merke, was unruhig ist oder was vielleicht stört, dann bete ich für dieses Kind und bitte Jesus durch mein Gebet und durch seine Nähe dieses Kind zu beruhigen. Ich denke, was anderes können wir gar nicht tun. Böses also, Gesicht, freundliches Gesicht, was soll das?
Ja. Also auch Sie als Mama von 6 Kindern können manchmal auch denken sich, also der Bengel da hinten, der kann doch jetzt mal wirklich den Rand halten. So, also auch sie sind davor nicht gefeit, dass sie sich eigentlich am liebsten umdrehen würden und zischen sagen jetzt, sag mal ruhig, halt die Klappe oder so.
Also manchmal wird es, wenn man die Gemeinden oder die, wenn man die Familien in der Kirche kennt, kann man sich mit den Eltern absprechen und sagen, du hilfst es deinem Kind, wenn ich was sag, weil oft von außen die Außenstehenden besser einen Einfluss haben auf die Kinder, als wenn die Eltern was sagen. Aber wenn man die nicht kennt, das ist natürlich blöd für die Eltern, wenn da sich jemand umdreht und zischt. Das ist immer ein schwieriges Thema.
Also sozusagen, wer also den Impuls hat zu zischen, sollte diesen Impuls vielleicht umwandeln in ein kräftiges Gebet für dieses Kind.
Ja, Amen. Das wäre toll.
Okay, also an alle, die vielleicht ein Kleinkindgebrabbel in der Kirche nervt, als Gebetsimpuls das Ganze zu verstehen. Frau Weidmann-Dach, jetzt gibt es viele Hilfsmittel für Eltern von Kindern, die vor der Erstkommunion stehen oder die zur Erstkommunion anstehen oder auch für Eltern, die ihre Kinder einfach auch schon früh heranführen möchten an das Geheimnis der Eucharistie. Welche Medien, also Bücher, Filme oder so und CDs, könnten Sie denn jetzt in der Sendung empfehlen, Frau Weidmann-Dach?
Ja, also ich weiß noch von mir selbst, dass es da noch nicht so viele Medien gab.
Also als Sie klein waren oder als...
Als ich klein war, genau. Und ich habe immer gesucht und auch als Jugendlicher dachte ich mir, Mensch, wo kann ich denn was herkriegen, was mich interessiert? Und als dann der Katechismus rauskam, habe ich gehofft, dass ich da wirklich Fragen beantwortet kriege und war dann relativ enttäuscht über diese Sprache, die ich nicht so ganz verstanden habe.
Jetzt mal ganz kurz, hier muss ich einhalten. In welchem Alter wollten Sie den Katechismus lesen?
Als Jugendlicher. Mit 16, 17. Ich weiß nicht genau, wann der rauskam.
Okay, also finde jetzt ich von meiner Wahrnehmung her sehr bemerkenswert. Also ich schaffe es mit über 30 noch nicht mal.
Ja, wie gesagt, ich war dann auch etwas enttäuscht, weil ich mir das anders vorgestellt habe. Aber ich finde es faszinierend, dass jetzt so viel auf dem Markt ist und so viel Angebote, so viele tolle Sachen. Und ich lasse oft, wenn ein Thema dran ist, Medien auf dem Tisch liegen oder im Bücherregal, wo ich denke, oh, das wäre toll, wenn mein Kind das nehmen und hören oder lesen würde und dass wir dann darüber sprechen können, so rein zufällig.
Zum Beispiel was?
Zum Beispiel Vergebung, Schuld, auch Eucharistie. Ich habe ein ganz tolles Büchlein gesehen von Heiligen, die heilige Bernadette und die heilige Mutter Teresa, die ist ja noch nicht heilig, selige Mutter Teresa, solche Büchlein liegen zu lassen. Und die Kinder nehmen das dann und lesen und kommt dann die eine runter und sagt, Mama, du, die ist schon ganz früh ins Kloster gegangen. Und dann hat man wieder einen Gesprächsimpuls, darüber zu sprechen.
Gibt es denn Heiligenbiografien, die für Kinder tauglich sind?
Auf jeden Fall, immer mehr. Es gibt immer mehr Verlage und Angebote.
Beispiel,
ich habe jetzt leider den Verlag nicht im Kopf von diesen kleinen Büchlein. Aber jetzt
Titel des Büchleins?
Ja, Mutter Teresa zum Beispiel oder Heilige Bernadette. Wirklich so, das sind so ganz kleine Taschenbüchlein, die nicht lang sind und Bilder drin haben. Aber auch Kassetten und CDs, Heiligengeschichten. Geschichten, wo es über fünf Geschwister haben wir CDs, die lieben die Kinder, wo einfach dieses Thema...
Was für eine CD ist es? Die nennt sich Fünf Geschwister.
Fünf oder? Geschwister, genau.
Und worum geht's da?
Da geht es um fünf Kinder, die aus einem Pfarrhaushalt kommen, also wahrscheinlich evangelisch, aber das kommt in der Geschichte auch nicht so raus, wie das genau ist. Und die halt sehr Abenteuer erleben und immer wieder beten, wenn sie in Gefahr sind. Und für die Feinde, die da mit drin involviert sind, die Bösen, eben auch verzeihen können und so weiter. Wo einfach dieses Thema so in den Alltag integriert wird von den Kindern.
Also gut, Sie lassen Bücher liegen, Heiligenbiografien, die Ihnen interessant scheinen. Was gibt es denn noch, was man Kindern anbieten kann, sozusagen als Vorbereitung, als Futter für Fragen, wo aus dem Lesen heraus dann knifflige Fragen für die verzweifelten Eltern werden?
Was wir auch gerne hören, sind Altes und Neues Testament. Da gibt es auch von den Gerd Medien ganz tolle CDs, die einfach die Bibelgeschichten aufbereitet haben als Hörspiele.
Die Bibel als Hörspiel?
Genau. Also okay. Die speziellen Geschichten. Einmal Noah und Adam und Eva und so weiter.
Und Gerd Medien, schreibt sich das wie der Vorname? Gerd Meier oder?
G-E-R-T-H.
Ah, mit TH, okay.
Und es ist dann immer erstaunlich, wenn die aus der Schule kommen und sagen, Mama, heute haben wir in Religion das und das gemacht und ich kannte die Geschichte ja schon. dass sie sich einfach dann auch freuen, dass sie schon so viel wissen.
Also dass Kinder schon einen Wissensvorsprung vor den anderen beispielsweise haben.
Mhm. Und vor allem dann auch in der Heiligen Schrift diese Geschichte nachlesen, was ich immer auch sehr, sehr wichtig finde. Dass ich sage, du, wenn du das genau wissen willst, dann schau doch mal, was da in der Bibel eigentlich drin steht, ob das in der Geschichte auch so rauskommt.
Geben Sie dann Ihren Kindern eher eine Kinderbibel oder drücken Sie denen dann die Einheitsübersetzung in die Hand? Oder vielleicht doch die Elberfelder?
Wir haben alle möglichen Bibeln im Haus, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn sie es nachlesen wollen, wirklich die Einheitsübersetzung in die Hand genommen wird und richtig nachgelesen wird. Allerdings ist es dann, meine 8-Jährige macht das schon regelmäßig. Ja.
Lesen Sie den Kindern auch aus der Bibel so vor? Gibt es da so vielleicht ein, kindgeeignete Geschichten aus der Bibel, wo Sie sagen, Mensch, das sind Geschichten, die können Eltern locker vorlesen?
Auf jeden Fall. Also es gibt ganz tolle Kinderbibeln. Ich habe eine von FE Medienverlag.
FE Medienverlag. Also übrigens, alles, was Sie jetzt sagen, ist beim Radio Horeb Hörerservice hinterlegt. Wir haben eine Zusammenstellung gemacht von Medienempfehlungen für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Also Sie müssen jetzt nicht eifrig mitschreiben. Gibt es beim Radio Horeb Hörerservice. Die Nummer wird am Ende der Sendung durchgegeben. Also FE Medienverlag.
Genau. Und ich habe eine mit wunderschönen Bildern, also richtig ganz toll gemalt, aus dem D&D Verlag. Da sind die Bilder so plastisch, dass die Kinder da wirklich lange Zeit davor sitzen und dieses Bild betrachten. Das ist auch, also je nachdem, ein Kind mag mehr Bilder anschauen, ein anderes mag mehr die Geschichten hören. Das ist auch wieder von Kind zu Kind ganz unterschiedlich. Ich denke, da muss man auf die Suche nachgehen, was greift. Und eben auch im Gebet einfach sagen, lieber Gott, schick mir einfach jetzt gerade das Buch, die Bibel, die Geschichte, die jetzt für mein Kind genau das Richtige ist.
Haben Sie das Gefühl, dass so in der Erziehung oder der Heranführung von Kindern an den Glauben, weil Sie ja eben auch jetzt die Bibel nennen, es gibt ja auch so manche Geschichten in der Bibel, die sind ganz schwer verdaulich für Kinder. Also wo es auch grausam hergeht. Die Hiobsgeschichte für Kinder, ich weiß nicht, ob ich das bei D&D Medien finden würde. Aber wie können Eltern antworten auf so Fragen, wo der liebe Gott nicht immer so lieb schien, wo er das Volk erzogen hat, wo er was wollte von den Leuten und sie geprüft hat? Wie kann man das einem Kind vermitteln? Ich frage jetzt die Mutter von 6 Kindern.
Genau, ganz einfach. Wenn ein Kind zu mir kommt und mir eine Frage stellt, dann schalte ich meinen Kopf aus und gehe erst kurz ins Gebet und sag: Jesus, das ist jetzt durch dich. Gib mir die richtige Antwort, die richtigen Worte. Das ist immer das Erste, weil ich weiß ja nicht, was konkret das Kind jetzt eigentlich braucht, aus welcher Situation heraus die Frage entsteht. Und dann antworte ich einfach so, wie es aus dem Mund rauskommt. Und das ist so unterschiedlich. Nicht mit dem Kopf den Glauben vermitteln, sondern wirklich im Gebet und mit dem Herzen. Das ist das Einfachste. Und dann kommen manchmal Dinge raus, wo ich mir denke, huch, woher habe ich denn das? Und stelle erst danach fest, dass das tatsächlich so ist. Ja.
Also wirklich Ermutigung zum Stoßgebet, wenn das Kind eine knifflige Frage stellt und der Heilige Geist wird es einem eingeben.
Auf jeden Fall.
Also sind jetzt sozusagen die Worte der Apostel, die einem ja sagen, habt keine Angst, wenn ihr vor Königen und Richter geführt werdet, der Heilige Geist wird es euch im rechten Moment eingeben. Also auch gilt für Eltern, wenn eure Kinder euch eine knifflige Frage stellen, der Heilige Geist wird es euch im rechten Moment eingeben.
Ja, und auch in den Mut haben zu sagen, du, also im Augenblick kann ich dir gar keine Antwort geben, aber ich werde mich drum bemühen. Also auch wirklich den Kindern sagen, ich weiß nicht alles oder wir schauen da mal gemeinsam nach oder so.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie sind mittendrin in der Sendung. Wir feiern Erstkommunion, Vorbereitung in der Familie. Wir sind im Gespräch mit Barbara Weidmann-Dach. Sie ist Familienassistentin und Mutter von 6 Kindern, die manchmal ganz schön knifflige Fragen stellen. Wir feiern Erstkommunion, Vorbereitung in der Familie. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, heute mit dem Thema, wir feiern Erstkommunion, Vorbereitung in der Familie. Wir sind im Gespräch mit Barbara Weidmann-Dach, Familienassistentin und Erstkommunion erprobte und gestellte Mutter von 6 Kindern. Und jetzt rufen die ersten Hörerinnen und Hörer an. Und ich begrüße jetzt aus Irschenberg die Frau Gasteiger. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Ich wollte was zum Buch sagen, und zwar im Rahmen von der Erstkommunionvorbereitung.
Ein Buch, das Sie kennen und vor. Okay?
Genau, und zwar Mein Weg zur Heiligen Kommunion vom SJM Verlag. Also, das ist auch für Kommunionmütter oder auch für Eltern, die das gern zu Hause mit ihrem Kind privat durchgehen möchten. Also, sehr schön bebildert und.
Was war da so schön an dem Buch?
Also, der ganze Aufbau, das ist eigentlich wie ein Katechismus für so ein Erstkommunionkind.
Okay.
Also, wenn man das durchgemacht hat, dann hat man so die Grundlagen eigentlich. Ja, zur Heiligen Messe und zur Erstkommunion.
Können Sie nochmal den Verlag sagen, bitte?
SJM Verlag.
SJM Verlag, gut.
Genau.
Alles klar, Frau Gasteiger, ich danke für den Beitrag und den Hinweis.
Genau, ich wollte auch noch sagen, also der SJM Verlag hat auch für also ganz schöne Kinderbücher. So spannende, also mehr auch im Internet zum Nachschauen.
Gut.
Genau.
Alles klar, danke gut, für den danke. Tipp, Frau Gasteiger. Gruß zum Irschenberg.
Ja, danke, wiederhören.
Wiederhören. So, jetzt geht's eher ins Schwäbische, in Richtung Ulm nach Herbrechtingen. Ich begrüße die Frau Elisabeth. Hallo.
Ja, hallo, grüß Gott. Also ich habe auch Kommunionunterricht gemacht, aber das betrifft jetzt das andere bezüglich Unruhe mit den Kindern und so.
Also ich die Unruhe in der Kirche, wenn Kinder laut sind.
Ja.
Okay?
Also es ist jetzt, das wollte ich nur mein Erlebnis schildern. Ich habe seinerzeit, wo die Enkelkinder noch kleiner waren, dann waren sie auch bei mir beim Essen. Da hatte ich 6 Kinder um den Tisch. Und als Oma betet man natürlich. Und dann haben sie sich angekichert. Und was macht denn die Oma für komische Bewegungen mit dem Kreuzzeichen und so? Ich dachte, wie komme ich das an die Kinder ran? Ich habe dann vor dem Mittagessen zu den Schutzengeln von jedem Kind einzeln gebetet. Und siehe da, ich habe das Kreuzzeichen machen können. Die haben das anständig nachgemacht. Die haben aufmerksam zugehört über das ganze Gebet hin. Also das hat mich geradezu verblüfft. Ne? Das wollte ich Ihnen nur sagen. Also die Schutzengel einschalten, das ist auch wirklich sehr wichtig und erfolgreich, sagen wir mal so.
Und auch als Oma für die Enkelkinder beten.
Ja, genau. Und vor allem auch die Schutzengel anrufen. Nicht? Die Kinder waren so auffallend aufmerksam, während das Tischgebet gebetet wurde. Und die waren von 8 abwärts, gell, bis 4 und 3 Jahre alt. Ne? Und das war wirklich ganz ungewöhnlich.
Frau Elisabeth, ich danke für diese Ermutigung zum Gebet.
Ja.
Und ein Gruß nach Herbrechtingen.
Danke.
Wiederhören.
Wiederhören.
Frau Weidmann, das sind ja auch schon, ist ermutigend, einfach wieder die Aufforderung zum Gebet für Kinder. Sind Sie noch bei mir, Frau Weidmann?
Ja,
alles
ja.
Klar, es war so ruhig. Ich habe schon gedacht, die Verbindung wäre zusammengebrochen. Sie haben auch DVDs, also auch Filme können Sie empfehlen. Was wäre denn da sozusagen auf Ihrer Liste?
Ja, genau, noch zu dem Buch, zu dem Erstkommunionkurs, auch von Kirche in Not, ist ein ganz tolles, jetzt gerade frisch rausgekommen. Wir wollen Freunde Jesu werden. Kann man direkt beim Verlag Kirche in Not AT bestellen. Ja, bei DVDs, das ist bei uns auch so ein Ritual. Wir haben keinen Fernseher und wir schauen immer am Freitag, wenn das Wochenende hereingebrochen ist, zusammen einen Film an. Und da gibt es auch ganz, ganz tolle Filme, die dann auch danach oder zwischendrin, wenn es sehr spannend ist, machen wir mal auf Stopp und reden dann mit den Kindern, was glaubt ihr, was jetzt passiert, weil das doch der Altersunterschied bei uns auch ziemlich groß ist. Und auch danach, wenn kann man drüber sprechen mit den Kindern, meistens am Bett, dann abends, mit jedem Alter muss man dann extra reden. Das geht natürlich bei so großen Altersunterschieden nicht ganz gut gemeinsam.
Also das heißt, wenn ich ein Hörspiel oder sowas auch mit dem Kind höre oder ein Buch lese, das auch immer schon kommentieren, sozusagen auch über die Schulter gucken und sagen, hast du da Fragen? Also wo man vielleicht auch schon merkt, wo könnten da Stolpersteine sein oder
ja,
Fragen
genau.
liegen.
Und Spannungen rausnehmen.
Was für Spannungen meinen Sie da?
Ja, wenn ein Film sehr spannend aufgebaut ist und die Kleinen, die nehmen das doch noch mehr persönlich wahr, als ob sie jetzt dabei wären als wir Großen. Dann einfach die Spannung rausnehmen, kurz auf die Stopptaste drücken und jetzt gehen wir erst was trinken oder jetzt zieht ihr euch Schlafanzüge an oder eben dann auch direkt drüber sprechen. Was meint ihr, was jetzt passiert? Was würdest du machen in so einer Situation?
Schauen Sie eigentlich die Filme vorher an, im stillen Kämmerlein, bevor die Kinder dabei sind?
Also eigentlich sollten wir das, weil manchmal fallen wir ganz schön auf die Nase mit manchen Filmen. Mhm. Und deswegen hoffe ich, dass gute Filme zusammengestellt werden, wo sich nicht jeder alles erstmal anschauen muss, sondern auf christlicher Homepage zurückgreifen kann und einfach sehen kann, ah, das ist empfohlen, das ist anscheinend ganz gut. Zum Beispiel gibt es eine Homepage, die heißt christ-konkret.de. Da sind auch Filme und CDs angeboten und ich denke, die kann man dann auch sagen, ich habe einen, bitte reinstellen, der ist toll. Dass wir da einfach zusammenhelfen als glaubende Eltern.
Es gibt auch eine gute Website, die mir gerade eben einfällt, die nennt sich www.textezumfilm.de. Dort sind Filme aus christlicher Sicht sehr, sehr gut ausführlich besprochen und da sind auch Kommentare da drin, wie kindgerecht diese Filme sind. Textezumfilm.de und das andere wäre christ-konkret.de. Jetzt aus Oberbayern begrüße ich die Frau Helm.
Grüß Gott. Ich wollte was zum Verhalten der Kleinkinder in der Kirche sagen.
Ja.
Denn ich denke, da braucht man gar nicht viel theoretisch zu tun, sondern wenn man das Kind in der Kirche ganz liebevoll in den Arm nimmt und auf den Schoß, das genießt es. Also ich habe 11 Kinder, nicht eins ist unruhig gewesen. Natürlich habe ich sonst nicht so viel Zeit, die auf den Arm zu nehmen gehabt. Aber das haben sie sehr genossen und die Möglichkeit für einen eigenen Kindergottesdienst war nicht, hätte ich auch nicht gemacht. Bei uns ist jetzt so die Möglichkeit, dass sie sich irgendwelche Bilderbücher holen. Aber das ist ja nur Ruhigstellung. Das hat mit der Heiligen Messe nichts zu tun. Es gibt ganz einzelne kleine Büchlein, wo jede Handlung in der Messe parallel gesetzt wird zu Erzählungen aus dem Alten Testament oder aus den Evangelien, wo das Kind die Bilder betrachten kann, zum Beispiel das Opfer Christi, das Kreuzesopfer, im Vergleich zu dem, was da auf dem geschieht. Und das habe ich zum Teil auch ganz leise kommentiert. Das haben mir Nachbarn schon mal übel genommen. Aber im Prinzip ist das, glaube ich, eine sehr gute Begleitung.
Also einfach Literatur begleitend zum Geschehen in der Heiligen Messe, dass das Kind sozusagen parallel live mitkriegt, aha, hier ist sozusagen die biblische Wurzel zu dem, was da gerade eben passiert. Kann ich das so verstehen?
Ja, das gibt's.
Wissen Sie noch, wie das heißt, Frau Helm?
Ach nein, das habe ich vor 50 Jahren gehabt oder 40.
Oh je, also.
Aber das gibt's noch, das weiß ich, habe ich auch bei meinen Kindern mal gesehen.
Also dann hoffen wir, dass das nicht antiquarisch ist, sondern vielleicht in einer Neuauflage da ist. Dann.
Ja, das sind so kleine Büchlein, die man mit in die Heilige Messe nehmen kann.
Also da muss man mal die Buchhändler löchern.
Ich bin mit den Kindern immer in die erste Bank gegangen. Was sollen die denn da hinten, wo sie durch die Leute nicht durchgucken können? Und wenn die dann, also das Risiko, dass mal eins aufsteht, und oder leise sagt, als es in der Kirche hier in Bayern die Kanzel sah begeistert, Mama, eine Rutschbahn haben sie auch. Da hat natürlich die Umgebung gegrinst. Aber das muss man in Kauf nehmen und tragen. Immer noch mehr solche Sachen. Oder dass mal eine Murmel, die man nicht entdeckt hat, aus der Tasche fällt oder sowas.
Also Sie geben echt den heißen Tipp, Eltern, setzt euch in die erste Reihe mit den Kindern.
Ja.
Okay.
Was kriegen die denn sonst mit?
Da haben Sie allerdings recht. Da haben Sie recht. Also sich nicht verstecken.
Nein.
Gut.
Und falls das Kind irgendwelchen Unsinn macht, das auch mit Fassung tragen.
Frau Helm, ich danke Ihnen für diese Ermutigung im Namen aller Eltern von kleinen, unruhigen Kindern.
Gut.
Herzlichen Dank.
Und ganz liebevoll in den Arm nehmen. Dann wissen Sie, Kirche hat mit Liebe zu tun.
Das ist ein Wort. Frau Helm, herzlichen Dank. Ein Gruß nach Oberbayern. Behüt Sie Gott.
Dankeschön. Wiederhören.
Wiederhören. Frau Weidmann-Dach, das waren jetzt wieder echt Worte der Ermutigungen von Hörerinnen. Wie sind so Ihre Erfahrungen mit Ihren Kindern gewesen?
Ja, ich denke, das sollten Sie mal als extra Thema auch in Radio Horror bringen mit den Kindern. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Auffassungen, Erfahrungen und Meinungen. Und manches funktioniert, manches nicht. Ich denke, da muss jeder sein Kind betrachten und im Gebet fragen, Herr, was braucht dieses Kind? Oft habe ich ihm auch gesagt, Jesus, es ist doch dein Kind, nicht nur meins und ich bin wegen dir hier, also mach du jetzt irgendwas. Weil ich hatte einen, der sich gar nicht anfassen lässt. Es wäre undenkbar, den auf den Schoß zu nehmen. Der hätte geschrien wie am Spieß. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Bei anderen funktioniert das und es gibt Familien mit ganz lieben Kindern und wir hatten jetzt nicht das Glück, dass wir dass wir ruhige Kinder hatten, aber ich denke, da sollte niemand mit Urteil rangehen, sondern wirklich, wenn die Gemeinde im Gebet dahinter steht und sagt, ja, wir wollen, dass Kinder in der Kirche sind und wir unterstützen euch von hinten im Gebet, von vorne, dann kann da sich da auch was verändern.
Wir haben jetzt eine Hörerin aus München, die ich ganz herzlich begrüße. Hallo.
Ja, hallo.
Sie sind auf Sendung. Grüße Gott.
Danke, ja. Ich wollte mich nur sehr herzlich bedanken. Ich habe mit viel Genuss diese ganze Sendung angehört. Ich habe selber zwar nur mit Jugendlichen gearbeitet, aber nicht mit Kindern. Aber wie Sie das alles jetzt so darbringen, finde ich das ganz hervorragend und habe mir nur gedacht, kann man denn so etwas nicht von Radio Horeb einfach dann auch mal als ein, wie so ein Flugblatt, so etwas zusammenstellen und an Familien geben. Das ist doch so was Kostbares, was die Frauen da jetzt so gesagt und getan haben.
Also beim Radio Horeb Hörerservice haben wir einige der Empfehlungen, nicht alle, aber einige haben wir dort hinterlegt. Das ist doch schon mal ein Anfang, denke ich. Die, ja, Hörer, die Nummer gebe ich am Ende der Sendung durch vom Hörerservice.
Und wissen Sie, die jungen Familien haben ja auch da oft auch nicht das Geld, um sich so teure Bücher zu kaufen. Und das wären dann einfach so wie so kleine, ja, so ein kleines Blatt oder Doppelblatt oder wie auch immer, dass man so etwas dann solchen Familien geben kann.
Oder die Empfehlung, dich die CD dieser Sendung zu bestellen und einfach nochmal genau hinzuhören und den Bleistift zu spitzen.
Wohl. Ja, also ich habe es mit dem Hören immer so ein bisschen Schwierigkeiten, weil überall auch so sehr schnell gesprochen wird. Und das kann man im Alter nicht mehr so.
Also ich danke für die Anregung an Radio Horeb und danke auch fürs Lob. Das gebe ich weiter an die Frau Weidmann-Dach.
Ja, das tun Sie bitte. Das war sehr, sehr gut.
Sie hat es gehört. Ich danke Ihnen. Wiederhören.
Vergelt's Gott. Wiederhören.
Frau Weidmann-Dach, das ist eine konkrete Anregung gewesen. Gibt es denn irgendwo eine Zusammenstellung, ein Kompendium von kindertauglichen Büchern und Medien etc., um Kinder auf die Erstkommunion, auf den Besuch der Heiligen Messe, auf das Verständnis der Eucharistie vorzubereiten? Gibt es da irgendwo eine Sammlung? Ist Ihnen da was bekannt? Oder müssen wir da jetzt passen?
Ja, also jetzt gerade in der Vorbereitung auf diese Sendung habe ich natürlich auch geschaut, ob es irgendwo was gibt. Und es gibt schon hier und da, also jeder Verlag hat natürlich auch seine Ecken und so weiter. Aber so diese Plattform diese Zusammenstellung, die fehlt schon auch ein wenig. Wie gesagt, ich habe die Internetseite Christ konkret genannt. Aber ich denke, jeder hat... Wenn Gott zu mir sagt, mach eine Homepage und stell das drauf und das auch noch, dann tue ich das. Und ich denke, so geht es jedem von uns, Christ, dass wir immer fragen, ja, Herr, was soll ich denn jetzt machen? Was möchtest du, dass ich tue? Und dadurch kommt erstmal eine bunte Vielfalt auf den Markt. Und ich denke, wir müssen uns noch mehr vernetzen, gerade auch durch Radio Horeb.
Also, Stichwort Vernetzung, unter anderem durch Radio Horeb. Und jetzt haben wir eine Hörerin aus München, die es ganz eilig hat. Hallo, grüß Sie.
Ja, grüß Gott. Ich möchte nur ganz kurz anknüpfen auf dieses kleine Gebetbüchlein von dieser Frau, wo gesprochen hat, für die Kleinkinder, wo die Heilige Messe praktisch so aufgezeichnet ist und man könnte das für die Kinder bestellen. Und es ist der Verlag Heinrich Jansen.
Aha.
Poststraße 17.
Heinrich Jansen Verlag reicht. Jetzt kann eh keiner mitschreiben. Aber Heinrich Jansen kann man sich nach.
Das Büchlein heißt Das Kind betet.
Das Kind betet.
Das Kind betet. Und das habe ich meine Enkelkinder gekauft und habe ihnen das mitgenommen. Und es hat sehr gut getragen.
Ich danke fürs aufmerksame Mithören und fürs Mitmachen und für den Tipp.
Ja, Oma halt.
Herzlichen Dank. Behüt Sie Gott. Ade, tschüss.
Einen gesegneten Tag.
Ihnen auch. Frau Weidmann-Dach, jetzt kommen hier die Tipps der Hörerinnen und Hörer rein. Haben Sie einige Filme, die Sie uns vielleicht empfehlen können, die man mit Kindern anschauen kann, ohne dass man rot wird?
Ja, da gibt es zum Beispiel Codename Jesus. Das ist ein Film, wo ja über Jesus praktisch sein ganzes Leben und verschiedene Szenen und so weiter schön ausgebreitet sind und kurz genug, dass man nicht zu lang schauen muss. Das ist sehr schön. Dann gibt es Der Schlunz. Das ist ein Junge, der in eine Familie hineinkommt, die glaubt, Und da gibt es inzwischen auch schon 3 Folgen auf DVD. Und auch auf CD kann man die hören. Meine Kinder haben die jetzt nur als CD, wir haben sie noch nicht gesehen. Und da sind die auch immer ganz begeistert und erzählen dann am Tisch davon und so weiter. Ich denke, man muss als Eltern immer das, was gerade so läuft, was sie gesehen und gehört haben, immer gleich als kleine Katechese nehmen und hinterfragen, findest du das in Ordnung oder was hättest du denn getan? Einfach so ein bisschen Gewissensbildung zu machen, egal was kommt. Dann gibt es einen sehr schönen Film, der heißt Verteidigt die Mühle. Der ist in verschiedenen Szenen aufgebaut. Den kann man auch für Erstkommunionkinder sehr gut verwenden, wo es auch eben um Schuld und um Anerkennung und um Streit und der eine ist ein armer Junge der und die anderen sind die Starken. Da wird dieses Thema, was oft in Klassensituationen auch gang und gäbe ist, angespielt. Und da gibt es noch einen Film, der heißt Die 10 Gebote. Den finde ich sehr, sehr interessant. Das sind 10 Szenen. Das Einzige, was immer wieder auftaucht, ist ein kleiner Hund, der immer in die nächste Szene reinrennt.
Also nicht die 10 Gebote mit Charlton Heston. Nein. Von Cecil B. DeMille aus den 50er Jahren mit Massenszenen.
Nee, genau.
Okay.
Sondern eine neue Ausgabe sozusagen.
Da hätte ich mich jetzt schwer gewundert, muss ich sagen.
wo jedes Gebot praktisch angespielt wird in die Neuzeit hinein.
Ja.
Und dieser kleine Hund kriegt es eben überall mit und kommt am Schluss dann auch wieder zu seinem Frauchen zurück. Und die Kinder mögen das auch sehr gerne, weil dieser kleine Hund einfach so so ein niedlicher Hund ist, der in dieser Szene einfach immer wieder mitspielt.
Ja, weitere Filme. Haben's noch was für uns?
Ja, also gerade auch für uns Erwachsene genauso, Facing the Giants. Das ist ein auf Deutsch übersetzter Film, wo es um Sportler geht, Footballspieler. Und alles geht den Berg runter und sie sind total schlecht, bis eben der...
Also die schlechteste College-Mannschaft,
ja,
die man sich
genau
vorstellen kann.
Und alles geht schief in dem Leben von diesem Coach, bis er sein Leben Jesus übergibt. Und dann geht es wieder alles in die andere Richtung. Das ist alles sehr spannend und sehr, sehr tief, wie das Ganze gemacht wird.
Also das ist eher der Film für die Erstkommunion-Eltern als für die Erstkommunion-Kinder.
Also meine Kinder schauen den Film auch an, aber ich glaube nicht, dass sie die ganze Tiefe des Films begreifen.
Mhm.
Genauso wie The Blind Side, wo es um einen Jungen geht, der in eine Familie hineinkommt durch komische Umstände.
Ein mittelloser schwarzer Junge wird in eine reiche weiße Familie aufgenommen.
Genau. Und schwarz und weiß ist natürlich sowieso so ein Thema.
Für den Film hat Sandra Bullock den Oscar bekommen.
Ja, genau. Also auch der Film hat bei meinen Kindern auch Fragen hervorgebracht und wir konnten darüber gut sprechen. Wie würdest du das denn machen, wenn du eine Familie hättest und so weiter?
Jetzt wird es wieder Zeit für ein paar Hörer. Ich begrüße jetzt aus München die Frau Hetterich. Hallo.
Grüß Gott, mein Name ist Hetterich. Ich wollte bloß eine kleine Begebenheit erzählen. Mein Sohn war damals mit der Eucharistische Kongress, war gerade 6 Jahre alt.
Wann war denn der Eucharistische Kongress, bitte?
Zur Frühkommunion. Und er auch. Und damals haben die Kinder vor der Erstkommunion noch beichten, also sind sie zum Beichten gegangen. Also war auch Beichtvorbereitung und so weiter. Und meine Schwägerin hatte einen Sohn mit 4 Jahren. Und hat, also es ist auch eine sehr christliche Familie, der Bub war schon, weiß Bescheid. Jedenfalls hat die Mama gesagt zu ihm, du, der Peter, der geht morgen zum ersten Mal zum Beichten. Wenn jetzt du zum Beichten gehen dürftest, was würdest denn du da sagen? Dann hat er gesagt, ich würde sagen, lieber Heiland, mach mein Herz all sauber, sonst, wenn du nicht kommst, wirst du ganz schwarz. Und das habe ich so nett gefunden. Ich habe gefunden, der hat das besser kapiert wie so manche Große.
Frau Hetterich, ich danke Ihnen für diese nette Anekdote. Herzlichen Dank.
Grüße
Gott.
Danke.
Einen Gruß nach München. Danke für den Anruf. Und jetzt nehmen wir noch die Frau Lange dran. Hallo, grüß Sie.
Ja, grüß Gott. Ich habe eine ganz praktische Frage. Und zwar, ich hätte gern den Begriff Eucharistie erklärt gekriegt.
Da fragen wir doch jetzt einfach mal die Erstkommunion-Mama.
Ja.
Ja, Eucharistie kommt aus dem Griechischen, Efcharesto, der Dank.
Wie war das genau?
Efcharesto, das ist Griechisch, ein griechisches Wort.
Mhm. Und heißt Dank.
Genau. Der heilige Dank, ja.
Ja.
Das größte Geschenk.
Frau Lange, Frage damit beantwortet oder möchten Sie noch mehr?
Ich bin ganz dankbar für das, die Vereinigung mit Christus in dem Fall.
Ja, genau. Also das größte Geschenk, was Gott uns machen konnte.
Ja, gut. Dankeschön. Ja.
Frau Lange, ich danke Ihnen für diese präzise Frage. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Frau Weidmann-Dach, wir hatten jetzt Filme zum Thema auch von der passiven Vorbereitung auf die Erstkommunion von den Kindern. Aber Sie haben auch gesagt, es gibt so ein paar aktive Vorbereitungen. Und wäre da zum Beispiel auch denkbar, mit einem Kind eine eucharistische Anbetung zu besuchen, oder ist sowas zu hoch gegriffen?
Nein, im Gegenteil.
Also das müssen Sie erklären.
Kinder sind noch so nah am lieben Gott, dass sie noch einen ganz anderen Zugang, eine ganz andere Offenheit haben als wir Erwachsene. Und es gibt immer wieder Kinderanbetungen, die speziell für die gestaltet sind. Jugend 2000 ist eine Gruppe, die das sehr schön macht bei den Freya Festivals. Totus Tours nimmt die Kinder mit. Nett ist eine von den Legionären Christi, eine Gruppierung, die das für Kinder macht. Und auch in sonstigen Kongressen, die jetzt hier von der katholischen Kirche in Deutschland laufen, gibt es meistens ein Kinderprogramm und da ist meistens auch eine Anbetung vorgesehen mit den Kindern. Und das Schöne ist, dass sie von diesen Gruppenleitern darauf vorbereitet werden. Das heißt, das brauche ich jetzt als Erwachsene nicht zu tun. Und dann, wenn sie es begriffen haben, dann gehen sie auch mal dann in die normalen Erwachsenenanbetungen mit und können das übertragen.
Wie wichtig sind eigentlich Väter für die Erstkommunionvorbereitung? Jetzt haben eigentlich immer nur jetzt Hörerinnen angerufen. Sie sprechen jetzt als Mutter zu mir. Aber wie wichtig ist denn jetzt auch so eine Vaterfigur für die, ja, die so auch mit hineingenommen wird in die, ja, christlich-katholische Erziehung eines Kindes vor der Erstkommunion?
Ja, also ich denke, Jesus hat uns Frauen bewusst mit einem großen Mund geschaffen, weil wir gerne reden und gerne.
Das haben Sie gesagt, das haben Sie gesagt, okay.
Und die Väter, die sind die Vorbilder, wie sie es leben. Wenn meine Kinder sehen, dass mein Mann zur Kommunion geht und dass er sich danach hinkniet und betet, das macht einen viel, viel größeren Eindruck, als wenn ich das tue. Bei Mama ist das so normal und ganz anders, da machen wir das nach. Aber beim Papa, wenn der das macht, das ist einfach beeindruckend. Das ist so meine Erfahrung. Und die Kinder lernen von Vätern sehr viel über das, was sie tun oder ihre Haltung zur Kirche, ihre Haltung zur Eucharistie, das Knien, die Demut. Das ist gerade auch, wenn man Pfarrer hat, die vielleicht, wo die Väter nicht so dahinter stehen und sagen, oh, was der heute gepredigt hat, hat mir gar nicht gefallen. Aber wenn dann die Heilige Eucharistie kommt und der Vater sich hinkniet, dann sehen die Kinder, dass da noch was viel, viel Größeres ist als jetzt nur die äußerliche Kirche.
Also eine nicht zu verachtende Rolle für die Väter als wahres Vorbild, kann man das so sagen?
Ja.
Ich habe in Erinnerung, dass Papst Johannes Paul II. Berichtet hatte, dass eine ganz frühe Kindheitserinnerung von ihm, er hat ja seine Mutter recht früh verloren, ist das Bild des knienden Vaters in der Stube. Also dass sein Vater in der Stube zu Hause sich hingekniet hat zum Gebet und er seinen Vater, zu dem er aufgeblickt hat, hat knien sehen. Der Vater, der sonst so stark war, dass der vor jemandem in die Knie geht und bittet, eben ja, vor dem Herrn. Also Ermutigung für alle Väter, die vielleicht vor künftigen Päpsten knien. Ein praktischer Tipp, das ist ja dann oft ein Drama bei der Erstkommunion selbst. Was zieht man denn dem Kind an?
Ja, also da kommen wir zu dem Thema Weißer Sonntag. Der Weiße Sonntag war früher der Tag, also nach der Osternacht. In der Osternacht wurden die Täuflinge getauft und durften eine Woche lang die weißen Kleider tragen, bis zum Weißen Sonntag. Daher kam dieser Name, dieser Begriff. Und heutzutage sind es ja Babys, die getauft werden. Das heißt, da kann man nicht die ganze Zeit eine Woche lang weiße Kleider anziehen.
Die bleiben halt nicht weiß.
Sozusagen. Aber dieser Begriff Weißer Sonntag ist immer noch geblieben, bis natürlich jetzt dieser Barmherzigkeitssonntag auf diesen Weißen Sonntag gelegt wurde. ja, von Schwester Faustina hereingetragen wurde zu uns. Der Sonntag der Barmherzigkeit. Und der Weiße Sonntag, den gibt es auch gar nicht mehr so. Also die Gemeinden machen selber aus, wann ihre Kommunionen gefeiert werden. Das ist nicht mehr der gleiche Tag.
Also es gibt keinen festen Termin mehr.
Genau.
So, aber jetzt zur Kleidung. Ich meine, was ziehe ich dann meinem Kinde an? Soll doch schön rausgeputzt sein. Ist doch ein besonderer Tag.
Das ist, glaube ich, Gemeindesache. Die Gemeindeleiter machen sich da ja selber Gedanken. Es gibt in Pfarreien oft Kutten, die über die weißen Kleider drüber gezogen werden. Und unten drunter ist es dann egal, was jedes Kind anziehen möchte oder soll. Das finde ich eine ganz schöne Sache, dass die vorne einheitlich sind und dass man nicht so diese kleinen Bräute da vorne sieht, sondern dass es nicht so abgelenkt wird. Aber wie gesagt, das ist nicht Sache der Eltern, sondern Sache der Katecheten in den speziellen Gemeinden.
Aber jetzt mal eine knifflige Frage. Wenn ich jetzt, das soll nicht heißen, dass alle meine Fragen nicht knifflig waren, fällt mir gerade ein, aber jetzt mal so, wenn jetzt ich als Eltern das Gefühl habe, dass die Kommunionvorbereitung in meiner Kirchengemeinde, wo ich bin, oder in der Schule, auf die mein Kind geht, im Religionsunterricht, dass ich der nicht zustimmen kann oder dass ich die nicht ganz unterschreiben kann oder dass da meiner Meinung nach Punkte offen bleiben. Was mache ich denn da als Eltern?
Auf die Knie gehen.
Wie?
Erstmal ins Gebet gehen. Sagen, Jesus, ich habe so das Gefühl, da stimmt was nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Und dann das machen, was einem ins Herz gegeben wird. Es ist ja so wichtig, dass wir das nicht aus dem Kopf alles machen, sondern mit Jesus. Er ist ja der meine Kinder zu dem ich meine Kinder bringen möchte. Also muss ja die Vorbereitung auch durch ihn stattfinden. Und wenn die jetzt in den Gemeinden nicht nach meiner Vorstellung entsprechend ist, dann muss er doch wirken durch seinen Heiligen Geist. Und ich bin nur Träger dessen, was er tun möchte.
Wie oft sind Sie als Mutter von 6 Kindern auf den Knien? Da müssen Sie ja schon Hornhaut haben, oder?
Ja, Gott sei Dank haben wir das jetzt eingeführt, dass wir jeden Morgen mit einem gemeinsamen Gebet, mein Mann und ich, beginnen, einen Lobpreis, wo wir schon relativ viel abgeben können. Aber wir sind ständig im Gebet, weil die Herausforderungen natürlich so vielfältig sind. Und die Stoßgebete nehmen auch, das ist immer eigentlich, es ist auch schön, es ist ganz natürlich, mit Jesus im Alltag zu sprechen, ihn zu danken für die Sonne, für den Regen, für das Essen, aber eben auch zu sagen, Mensch, was soll ich jetzt machen? Oder die Stimmung ist schlecht, Streit. Jesus, was soll ich jetzt tun? Und ja, das ist eine schöne Angewohnheit, die dann auch die Beziehung und das Erleben mit ihm vertiefen und die Kinder zu einer ganz natürlichen Sache werden lassen.
Ihr Schlusswort zum Thema Vorbereitung auf die Erstkommunion in der Familie, Frau Weidmann-Dach.
Karl Valentin, die beste Erziehung nutzt alles nichts. Die Kinder machen uns doch alles nach.
Das ist ein Wort, Karl Valentin bei Radio Horeb. Frau Weidmann-Dach, ich danke Ihnen für, dass Sie einfach da Stellung bezogen haben und uns auch ermutigt haben, auf die Knie zu gehen. Und dass wir nicht alles selber machen können mit unseren Kindern. Frau Weidmann-Dach, herzlichen Dank und ein Gruß an die große Familie.
Mache ich. Ich danke Ihnen.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, die Hörerin Frau Brisch, die hat uns noch eine Website gesagt vom St. Michaelsbund in München, die gut auf die Erstkommunion vorbereitet und Eltern und Katecheten eine gute Hilfe ist. Die ist nämlich ganz einfach zu merken, www.erstkommunion.de, ein Wort, www.erstkommunion.de, Website vom St. Michaelsbund zum Thema. Wenn Sie, wie bereits in der Sendung schon ein paar Mal angesprochen wurde, Informationen zu Medientipps haben möchten, eine nicht vollständige Liste haben wir beim Radio Horeb Hörerservice hinterlegt. Unter www.horeb.org können Sie sich diese Informationen abrufen oder Sie rufen an beim Hörerservice unter der Nummer 08323 967 5110. Dort sind, wie gesagt, eine nicht vollständige Liste mit ein paar Medientipps zum Thema Erstkommunionvorbereitung für Kinder hinterlegt. Wenn Sie erst später zugeschaltet haben zu der Sendung und sie in voller Länge hören möchten oder sie weiter verschenken möchten an Eltern von Kommunionkindern, dann können Sie sich kostenlos beim Radio Horeb CD-Dienst eine CD dieser Sendung bestellen. 083 23 967 5120. Nochmal 083 23 967 5120. Kostenlose CD-Bestellung, eine Aufzeichnung dieser Sendung. Es verabschiedet sich Dominik Miller.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.